Danke für die Evangelien, guter Gott. Und dass sie uns davon erzählen, wie du über diese Erde gegangen bist, wie du gestorben bist, aber eben auch, dass du auferweckt worden bist. Und dass du dich den Jüngern gezeigt hast, zuallererst den Frauen, dann auch den Männern, ja ganz vielen. Paulus schreibt einmal von über 500 Brüdern, denen du begegnet bist. Und so wollen wir uns von dir, dem Auferstandenen, jetzt die gute Nachricht ins Herz sprechen lassen. Hilf, dass jeder für sich so hört, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Dein guter Geist mag das möglich machen. Amen. Liebe Gemeinde, der alte Fritz, wer kennt den noch? Also nicht persönlich, versteht sich, der ist ja schon ein bisschen tot, ne? Also der alte Fritz, der kannte seine Bibel. Er ist aber zuweilen sehr eigenwillig mit ihr umgegangen. Er wollte einst das Gesicht seiner Stadt Potsdam verschönern und ließ deshalb allen Gebäuden in ihrer Mitte, also im Mittelpunkt der Stadt, Schaufassaden vorsetzen. Das können wir übrigens auch in Bamberg sehen. Da ist das Gleiche passiert. Die Fürstbischöfe von Schönbrunn, glaube ich, hießen die, haben dafür gesorgt, dass die Bürger Geld dafür kriegten, dass sie ihre Fachwerkhäuser mit Steinfassaden davor versahen, damit das der Barockzeit, dem Empfinden mehr entspricht. Der alte Fritz jedenfalls wollte den alten Markt verschönen, ringsum. Und so sollte dann auch die Nikolaikirche eine verblendete Fassade bekommen, und zwar im Stil der Papstkirche Santa Maria Maggiore in Rom. Verkleinert, weil die Kirche nicht ganz so groß ist, aber sollte eben so aussehen. Der Nachteil wäre gewesen, oder wurde dann tatsächlich eben, dass die Fensterfront verstellt wurde dadurch und es in der Kirche natürlich sehr viel dunkler danach zugehen musste. Deshalb schrieb der Kirchenvorstand an den alten Fritz eine Bitte. Er möge doch von dieser Baumaßnahme absehen, damit es eben in der Kirche heller bliebe. Seine Antwort bestand nur in einem Satz. Selig sind die Glauben, auch wenn sie nichts sehen. Aber ich vermute einmal, dass du dir das auch schon mal gewünscht hast. Jesus sehen zu können. Leibhaftig vor dir sehen zu können. Ihm so begegnen zu können, wie die Jünger ihm begegnet sind. Mit ihm am Lagerfeuer zu sitzen, bei gebratenem Fisch und Brot und ihm zuzuhören. So wie die Menschen damals. Oder vielleicht denkst du ja auch, wenn mir der Auferstandene so begegnet wäre, wie den Frauen und dann den Jüngern auch, den männlichen Jüngern auch noch, ja, dann würde ich glauben. Sicher? Kann der, der sieht, der den Auferstandenen sieht, nicht mehr anders als nur noch zu glauben? Garantiert das Sehen den Glauben? Menschlich ist dieser Gedanke ja naheliegend. Wir sind geprägt vom Rationalismus und vom materialistischen Weltbild. Wir gehen ran an die Dinge mit unserem Verstand und sagen, das, was ich sehen, was ich anfassen kann, was ich untersuchen kann, was ich belegen kann, das ist Gesetz, das ist wahr. Das kann ich glauben. Aber ist das dann noch Glaube? Nee, das ist Wissen. Und andererseits, wie viele Menschen haben damals gesehen, was Jesus alles getan hat, gewirkt hat? Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen, Aussätzige waren plötzlich wieder rein, konnten am Leben teilnehmen, waren wieder gesellschaftsfähig. Tote wurden zum Leben erweckt. Gerade noch wenige Tage bevor Jesus in Jerusalem einzog, Lazarus. Und die Nachricht hatte sich in der Stadt, die ganzen Pilger, die da ankamen, brachten diese Nachricht mit, weil die meisten über den Ölberg und eben damit auch durch Bethanien gekommen waren, hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und doch haben viele nicht geglaubt. Und auch die Jünger konnten es erst nicht fassen, als Jesus da plötzlich so mitten unter ihnen auftauchte. Sie erschrecken vielmehr. Und ich glaube, uns würde es ähnlich gehen. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einem geschlossenen Raum mit einigen Leuten und plötzlich steht da plopp mitten unter euch jemand, der vorher nicht da war. Das würde uns doch auch erstmal erschüttern. Und wenn der dann noch sagt, grüß Gott. Die Jünger scheinen Jesus im ersten Moment nicht erkannt zu haben. Wie auch Maria von Magdala ihn nicht erkannt hat am frühen Ostermorgen, sondern ihn für den Gärtner hielt. Und auch die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die sind eine ganz nette Wegstrecke an seiner Seite gelaufen und haben ihn nicht erkannt. Erst als er dann am Abend bei ihnen am Tisch sitzt und ihnen das Brot so bricht, wie es Jesus eben immer getan hatte, da gehen ihnen die Augen auf und sie sehen, es ist der Herr. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er uns aus den Schriften belegte, dass das mit ihm ja alles so kommen musste? Nein, nicht das Sehen lässt glauben. Würden wir Jesus denn überhaupt erkennen, müssen wir uns ja fragen. Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Weißt du das? Es ist interessant, dass die Evangelien darüber kein Wort verlieren, wie er aussah. Wenn man Romane liest, da werden die Hauptprotagonisten des Romans immer auch beschrieben, sodass man sich ein Bild von ihnen macht. Aber von Jesus sind wir da ja auf unsere eigene Fantasie angewiesen. Denn darauf, auf sein Aussehen, kam es und kommt es nicht an. Wichtig sind allenfalls, und das ist ein Hinweis, den uns unser Abschnitt gibt, wichtig sind die Wundmale, die der Auferstandene zeigen konnte und gezeigt hat. Sie erinnern daran, dass Jesus nur als der Gekreuzigte der Auferstandene werden konnte. Sie erinnern daran, dass Jesus nicht als strahlender Held durch diese Welt gegangen ist, sondern als der, der seine Hand für dich und für mich ins Feuer gehalten hat, der seine Hände über uns gehalten hat und hält und der dafür durchbohrt wurde. Das war kein leichter Gang, der auf den Hügel Golgatha, sondern er ist durch die Hölle gegangen. Die Hölle der Gottesferne und Gottesfinsternis. Und diese Identität bleibt. Denken wir an Johannes und seine Vision auf Patmos. Dort wird erzählt, dass er sieht, dass die himmlische Welt sich fragt, wer kann das Buch mit den 7 Siegeln öffnen? Und wer kann es öffnen? Das Lamm. So heißt es dann da wörtlich, das geschlachtet ward oder das Lamm wie geschlachtet. Also es wird erinnert daran, er ist der Gekreuzigte. Und dennoch, auch wenn der Glaube nicht durch Sehen gewirkt wird, braucht er dennoch Erfahrung. Und Thomas geht es gar nicht ums Sehen, nur ums Sehen, sondern er ist auch nicht einfach der Zweifler, so wie das immer gesagt wird. Thomas, der Zweifler. Er steht vielmehr für uns alle. Er ist unser Zwilling. Thomas, der Zwilling. Er ist unser Zwilling. Er steht für den, der sich nicht damit begnügt, was andere erfahren haben. Er steht dafür, dass jeder nur für sich selbst glauben kann, dass jeder seine eigenen Glaubenserfahrungen benötigt. Thomas will keinen Glauben aus zweiter Hand, sondern er will selbst dem Auferstandenen begegnen, ihn berühren, in seine Wundmale greifen, erfahren, dass er wirklich lebendig ist, erkennen, dass es wirklich ihr Rabbi ist, der da ihnen begegnet, ihr Herr, dass es wirklich der ist, der vor einigen Tagen eben noch am Kreuz hing und dort starb. der, mit dem sie so unfassbare Dinge erlebt hatten. Und Jesus, er lässt sich darauf ein. Nicht einmal das kritisiert er, dass Thomas Bedingungen stellt. Wenn, ja, dann könnte ich ja glauben. Diese Bedingung klingt so ein wenig wie eine alttestamentliche Geschichte erzählt. Die Geschichte des Gideon, eines der Richter aus dem Richterbuch. Der hat nicht nur einmal, sondern gleich zweimal von Gott eine Bestätigung eingefordert für das, was Gott ihm aufgetragen hatte und die Zusage, die damit verbunden war. Er hat einmal ein Vlies ausgelegt und hat gesagt, auch wenn es warm ist, soll das Vlies nass werden. Erfüllt. Reicht mir noch nicht. Beim nächsten Mal möchte ich es andersrum haben. Auch wenn ja so ringsum Tau liegt, soll das Vlies trocken bleiben. Auch das hat Gott ihm geschenkt. Und so wie Gott lässt sich auch Jesus bei Thomas darauf ein. Am achten Tag nach Ostern tritt er wieder mitten unter sie. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das ist nur eine kleine Nebenbemerkung, was da steht, dass nämlich die Türe immer noch verschlossen war. Also Jesus war ihnen 8 Tage vorher schon begegnet. Hatte sie angesprochen und ihnen gesagt, dass sie von ihm den Auftrag und die Bevollmächtigung haben, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und denen sie nicht vergeben, damit zu behalten. Und hatte sie angehaucht mit seinem Geist. Und trotzdem hocken sie immer noch beieinander und sind nicht rausgegangen, so scheint es zumindest. Nur eine Nebenbemerkung. Also es braucht ein bisschen Zeit, heißt das für mich, bis man diese Begegnung mit dem lebendigen Gott für sich so verarbeitet hat, dass man auch rausgehen kann. Jedenfalls begrüßt Jesus sie wieder mit dem Friedenswunsch, so wie er es immer getan hatte, auch vorher schon. Das ist der orientalische Gruß. Shalom Aleichem. Salam Aleikum, wie auch immer, arabisch, hebräisch. Und dann spricht er den Thomas mitten unter den Jüngern direkt an, so als wäre er an dem Sonntag davor, als die Jünger mit Thomas sprachen, noch dabei gewesen und nimmt gewissermaßen seine Hand und führt sie zu seinen Wundmalen, führt den Finger mitten hinein und fordert ihn auf, ihm zu vertrauen, zu glauben. Und Thomas spricht das unfassbarste, das umfassendste Bekenntnis des Johannesevangeliums. Mein Herr und mein Gott. Am Anfang des Johannesevangeliums hatte der Prolog gesagt, das menschgewordene Wort Gottes war Gottes Sohn. Thomas sagt, er ist Gott. Und Maria von Magdala hatte, als sie ihm begegnete und erkannte, es ist der Herr, gesagt, Rabuni, mein Lehrer, mein Meister. Und dann, als sie den Jüngern davon erzählte, sagte sie, ich habe den Herrn gesehen. Da haben wir sie alle, diese Begriffe. Lehrer, Herr, Gott. Thomas packt sie alle zusammen. Eine theologische Aussage, die er macht, die nicht mehr übertroffen werden kann. Er ist Herr und er ist Gott. Und die auch eine Pfeilspitze gewissermaßen Richtung dem mächtigen Mann der damaligen Zeit in Rom beinhaltet. Denn der ließ sich auch gerne genauso anreden. Herr und Gott, der Kaiser in Rom. Und, das ist noch sehr viel wichtiger, es wird eine ganz persönliche Anrede, die er da tätigt. Mein Herr und mein Gott. Glaube braucht diese persönliche Zuspitzung. Das kann mir niemand abnehmen, dass ich für mich selbst mir klar mache, für mich kläre, wer ist dieser Jesus von Nazareth für mich? Und dass ich ihm das dann auch persönlich sage, dass ich das bekenne in der Öffentlichkeit, aber auch ihm persönlich sage. Das ist wie in der Liebe. Der Geliebten kann doch nur ich sagen, dass ich sie liebe und wie ich sie liebe. Das kann mir niemand abnehmen. Stellt euch das einfach mal vor, ihr würdet jemand anders zu eurer Geliebten, zu eurem Geliebten schicken und sagen, mach das für mich. Wäre merkwürdig, oder? Das Liebesbekenntnis ist mein ureigenstes. Das gilt auch für die Beziehung zu Jesus. Es ist mein ureigenstes Liebesbekenntnis zu ihm. Und dazu gehört dann eben auch diese persönliche Erfahrung der Nähe, wie sie eben auch Thomas mit dem Auferstandenen brauchte. Und so benötigen auch wir solche persönlichen Glaubenserfahrungen. Momente, in denen jetzt Jesus ganz nahe ist. Momente, in denen wir einen tiefen Frieden in uns spüren, uns mit uns eins wissen und erfahren und zugleich mit Gott. Momente, in denen uns Jesus seine Liebe ja wirklich fast körperlich spüren lässt. Das kann passieren im Lobpreis, so wie wir eben Gott gelobt und gepriesen haben, in der Gemeinschaft oder auch vielleicht zu Hause, wenn ich das für mich persönlich tue. Das kann aber auch passieren, wenn ich durch die wunderschöne Natur sehe und irgendwie plötzlich geht mir das auf, oh, das ist alles von Gott gemacht. Ist das schön? Und Gott ist nicht nur irgendwann mal der Schöpfer gewesen, sondern er ist mittendrin immer noch in dieser Schöpfung und hält sie im Gang und lässt sie immer wieder neu auch werden, gerade jetzt im Frühjahr. Oder es kann passieren, wenn ich ein gutes theologisches Buch lese. Ich bin ein Kopfmensch. Wenn ich intelligente Sachen lese, die ich verstehen kann noch, manchmal geht's über meine Hutschnur, aber die ich noch begreifen kann, dann, oh, das, da fühle ich Gott wirklich zu mir reden. Oder es kann passieren beim Meditieren der Bibel, wenn darüber nachdenken, nachsinnen, es kauen, plötzlich, boah, geht uns was auf und wir hören Gott selbst, Jesus selbst zu uns sprechen. In der Gebetszeit kann es genauso geschehen, dass wir plötzlich merken, ja, jetzt, Gott ist da und hat mich gehört und gibt mir Antwort. Das kann passieren in einer Predigt. Habt ihr vermutlich alle schon mal erlebt, dass ihr plötzlich den Eindruck hattet, der spricht heute nur für mich. Und es trifft mitten hinein ins Leben, in eine Situation, in eine Frage, was auch immer. Unser Glaube wurde, ich vermute, bei den meisten von uns durch eine solche Erfahrung angestoßen. Es muss nicht so umwerfend sein wie bei Paulus, der da gleich vom Pferd fiel, sondern es kann auch durchaus etwas schlichter sein. Aber es trifft uns. Es ist unsere ureigenste Erfahrung. Und solche Erfahrungen brauchen wir immer wieder auch als Stärkung für unseren Glauben. Jesus kommt uns nahe. Und manchmal geschieht das auch in einer Krise, in Situationen, in denen wir ganz unten sind. Und dann kommt er manchmal wie durch eine verschlossene Tür mitten hinein in unser Leben. Obwohl wir ihn eigentlich irgendwie ausgesperrt, alle anderen auch ausgesperrt haben. Alles nach außen schön, wunderschön. Aber hier drin brodelt's. Und buff, ist er da. rührt uns, lässt sich erfahren. Doch binden wir unseren Glauben an solche Erfahrungen, baut unser Glaube allein auf Erfahrungen, dann laufen wir Gefahr, ihn auf die Marathonstrecke zu verlieren. Denn wir können Erfahrungen nicht machen. Also diese Erfahrungen nicht. Wir können sie nicht erzwingen. Sie sind immer ein Geschenk. Und zu unserem Weg als Glaubende gehört eben auch, dass wir zeitweilig seine Nähe nicht spüren. Wir gehen manchmal wie Israel durch eine Wüste. Wir gehen immer mal wieder auch durch dunkle Zeiten, in denen wir zweifeln und angefochten sind, weil da Dinge passieren, die wir irgendwie nicht unter die Füße bekommen, mit unserem Gottesbild nicht vereinbaren können, die uns über alle Maßen herausfordern. Oder wir spüren manchmal auch bei denen, was sonst uns immer auch Mut gemacht hat und uns Auftrieb gegeben hat, Bibel lesen, Gebet, Gottesdienst. Das bleibt uns alles merkwürdig fremd. Fern. Es berührt uns nicht. Unsere Gebete bleiben gefühlt an der Zimmerdecke hängen. Und in diesen Momenten nicht davon ablassen, nicht von ihm ablassen, den Glauben eben nicht über Bord werfen, das ist eine Herausforderung. Doch das ist der Glaube, das macht Glauben aus. Vertrauen darauf, dass Gott ja dennoch da ist, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre. Dass der Auferstandene eben auch dann mein Herr und mein Gott ist. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Und er selbst hat das im Kreuz durchgemacht und er hat in seiner tiefsten Verzweiflung mit einem Psalmwort gebetet. Das geht uns doch auch manchmal so, oder? Dass wir keine Worte mehr finden, nicht mal mehr beten können. Und da können uns Psalmen helfen, uns Worte leihen. Jesus hat's gemacht. Psalm 22, dieser eine Satz, den hat er laut rausgerufen. Viele vermuten, dass er den ganzen Psalm dort gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber selbst da ist es dieses persönliche Bekenntnis. Mein Gott. Trotz der Gottesferne, mitten in der Gottesfinsternis. Trotz dieser so tiefen, der tiefsten Not. Aber eben da, gerade da bewährt sich Glaube. Da ist er eben kein Schönwetterglaube. Warum hast du mich verlassen? Sondern er bekommt Tiefe. Seine Wurzeln krallen sich gewissermaßen fest und lässt den Glauben wachsen und reifen. Manchen blinden Menschen, die Jesus sehend gemacht hat, hat er dann anschließend gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist dieses kindliche Vertrauen und zugleich diese verzweifelte Hoffnung, wenn mir einer helfen kann, wenn mir überhaupt nur noch einer helfen kann, dann er. Es ist die verzweifelte letzte Hoffnung, das zweifelnde Fitzelchen Glaube eines Vaters, der einmal seinen Sohn zu Jesus brachte. Und dessen Bitte Jesus, ich finde, schon etwas barsch abgelehnt hatte zunächst mal. Was heißt hier, wenn du kannst, dann mach meinen Sohn gesund. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Und dann ruft dieser Vater nur noch aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist Glaube, der nur noch diese eine Hoffnung sieht. Es ist der Glaube, der wider alle menschliche Vernunft die Hoffnung nicht aufgibt, weil er noch einen ganz zarten Hoffnungsschimmer sieht. Oder schon das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels, was alle anderen noch nicht sehen. Es ist der Glaube, dass die Mitte der Nacht schon der Anfang des neuen Tages ist. Es ist der Glaube, der schon das Morgenlicht ahnt und wie die Vögel anfängt zu singen, Halleluja Gott, du bist da, obwohl er ihn noch nicht spürt und sieht. Wer glaubt, der sieht mehr. Der sieht etwas, was andere noch nicht sehen können. Glaube bedeutet, sich auf den unsichtbaren Gott einzulassen, auf ihn alle Hoffnung zu setzen, sein Leben ihm in die Hände zu legen, die Wege, die man einschlägt und wo man denkt, die weist er mich zu gehen, die dann tatsächlich auch zu gehen. Und allzu oft sind es ja auch Wege, die wir erstmal selbst einschlagen, weil wir ringen darum, ist das jetzt der Rechte? Und wir sind uns relativ sicher, aber so eine klare Ansage von Gott haben wir trotzdem nicht. Und wir gehen los. Eben aus diesem Vertrauen, er geht mit. Und wenn es der falsche Weg ist, eine falsche Richtung ist, er wird uns auch wieder zurückholen. Und wenn wir in der Sackgasse stehen, wird er uns auch wieder rausführen. Und selbst da, wo wir sehr eigenmächtig Wege einschlagen, weil wir manchmal ja auch immer noch etwas vom alten Adam haben, er geht uns nach. Er lässt niemand zurück. Er gibt niemand auf. Keinen Petrus, keinen Thomas. Auch kein Judas, wenn den einer aufgegeben hat, dann war es er selbst, er hat sich aufgegeben. Nein, Jesus Christus geht mit jedem und jedem nach und er hat auch für jeden einen Auftrag. Petrus, dieser wankelmütige und manchmal sehr aufbrausende Fischer, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde gebaut hat, obwohl er ihn in der entscheidendsten Phase ihrer Freundschaft verleugnet hatte. Und Thomas, er ist unser aller Zwilling geworden. Er hat uns diese Botschaft hinterlassen. Ihr dürft Gott bitten, Jesus Christus bitten, dass er sich euch zu erfahren gibt. Ihr dürft, tut es ruhig und er wird euch auch antworten. Ganz unverschämt dürfen wir ihn darum bitten. Das lernen wir von Thomas. Und er ist zugleich der, der nach Indien gegangen ist und dort die Gemeinde Jesu gegründet und aufgebaut hat. Es bleibt ein Geheimnis um den Glauben, oder? Warum kann der eine glauben und der andere nicht? Warum kann ich in der Wüste, wenn mir an Wasser und Brot mangelt, wenn ich nicht von der Kraft des Auferstandenen spüre, er mir fern zu sein scheint, warum kann ich trotzdem so mit allerletzter Kraft glauben? Ihn nicht über Bord werfen. Gnade. Es ist Gnade. Anders kann ich es nicht sagen. Erklären kann ich es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich weiß auch nicht, warum eben genau diese Erfahrung mein Gottvertrauen reifen, wachsen lassen, tiefer machen. Warum sind es diese Zeiten der Gottesferne und Gottesfinsternis, die meinem Glauben tiefere Wurzeln geben? Weiß ich nicht. Es ist ein Wunder vor meinen Augen. Und einen letzten Gedanken direkt dazu noch. Und es ist ein Wunder auch vor den Augen anderer Menschen. Also leben wir das doch öffentlich als Christinnen und Christen. Zeigen wir unseren Mitmenschen doch eben nicht nur, wenn wir auf sonnigen Höhen wandern, sondern auch, wenn wir durch die tiefen Tiefen gehen. Zeigen wir ihnen unsere Schwächen, unsere Fragen, unsere Zweifel. Zeigen wir ihnen, dass wir dennoch vertrauen, mit letzter Kraft manchmal nur noch, an uns ihm festklammern. Lassen wir sie entdecken, dass seine Kraft tatsächlich in den Schwachen mächtig wird. Und lassen wir sie entdecken, dass auch wir aus der Vergebung leben. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn sie dann kommen zu uns, weil sie das entdecken und dann sagen, kannst du mir nicht auch diese Vergebung verschaffen, dann dürfen wir diese Vergebung ihnen zusprechen. Weil Jesus uns diesen Auftrag, diese Vollmacht ausgestellt hat gewissermaßen. Wir dürfen das. Also all das, das ganze Leben, vor allem aber auch diese Erfahrungen des Glaubens und dass der Glaube gerade in der Not gewachsen ist, in Krisen reift, all das können wir nur mit den Augen des Glaubens sehen, wahrnehmen. Und so sagt es, und damit möchte ich schließen, der Fuchs dem kleinen Prinzen, das kennt ihr, das Buch von Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Amen.